ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler reden wir in diesem Podcast über den militärischen Stand der Dinge im Ukraine-Krieg, über politische Entwicklungen dazu, ebenso über angrenzende Themen. Herr Bühler ist heute aus dem Kosovo zugeschaltet, konkret aus Pristina. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Wir zeichnen den Podcast ja nicht zum ersten Mal auf. Während Sie in Pristina sind, könnten wir demnächst auch mal wieder über den aktuellen Stand bei der KFOR-Mission reden. Die gibt es ja immer noch. Ich nehme an, Sie werden den Aufenthalt dort im Kosovo wieder für eine ganze Reihe von Gesprächen nutzen.
Ja, aber jetzt sind wir erstmal aus Südalbanien kommend über Tirana, der albanischen Hauptstadt, und Prizren im Süden Kosovos, jetzt in der Hauptstadt in Pristina. Jetzt gönnen wir uns ein paar Ruhetage nach dem Podcast natürlich, und dann bin ich sehr daran interessiert, wie sich die politische, wirtschaftliche und auch die Sicherheitslage nach Auffassung der Menschen hier entwickelt hat und welche Perspektiven es gibt. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich die Soldaten der KFOR, der NATO insgesamt und insbesondere die deutschen Soldaten besuchen möchte. KFOR, Sie hatten es gerade erwähnt, ist ja nun seit 27 Jahren der Stabilitätsanker, nicht nur für Kosovo, sondern für die gesamte Region des Westbalkans.
Okay, diese Woche aber erstmal im Prinzip nur Ukraine-Krieg, und das muss ich auch dazu sagen, deutlich kürzer, als wir eigentlich gedacht haben. Eigentlich haben wir wieder zwei etwas längere Folgen vorgehabt, aber wir haben bei der Aufzeichnung technische Schwierigkeiten, die wir nicht beheben können. Ständig Unterbrechungen und so weiter und so fort, und deswegen haben wir uns entschieden, zwei kürzere Folgen anzubieten. In der ersten Folge geht es um die aktuelle Lage im Wesentlichen und in der zweiten Folge dann um die personellen Veränderungen, unter anderem an der Spitze der ukrainischen Armee, Stichwort Sirski, Drapati, Fedorov, Zelensky. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist Mittwoch, 29. Juli 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, hier will ich mal mit einer Aussage des finnischen Präsidenten Stubb beginnen, die ich zumindest für diskussionswürdig halte. Der hat kürzlich gemeint, die Ukraine sei so stark wie nie zuvor in diesem Krieg. Ist das wirklich so?
Also, man kann ja alles diskutieren, aber mein Diskussionsbeitrag jetzt zu unserer Diskussion ist, die Aussage ist absolut richtig. Und das nicht erst seit heute. Die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft und ihrer Armee ist von einigen aus Politik, Medien und Militär aus dem Westen unterschätzt worden. Von Putin und seinem kleinen Kreis, der in die Invasionspläne eingeweiht war, sowieso. Gleichzeitig ist die Geschlossenheit des Westens bei allen Problemen, die wir haben in der Zusammenarbeit, gerade transatlantisch, unterschätzt worden. Ferner die Innovationskraft der Ukrainer, die sich die Waffen nun selbst bauen, die sie aus dem Westen nur schleppend oder mit großen Bedenken oder gar nicht geliefert bekommen haben. Waffen, die sie eigentlich von Anfang an gebraucht hätten. Manchmal denke ich darüber nach, was passiert wäre, wenn wir die Ukraine von Anfang an so unterstützt hätten, wie es heute der Fall ist. Ein Szenario ist dabei, dass der Krieg heute schon beendet sein könnte. Auch das als kleiner Diskussionsbeitrag.
Aber das wäre ja spekulativ, und das tun Sie eigentlich nicht so gerne. Deswegen wundere ich mich fast ein bisschen.
Ein Szenario. Ja. Ne? Ja. Ich meine, da gibt es mehrere Szenarien.
Ja. Ich frage ja deshalb, weil wir ja beide wissen, wie Öffentlichkeit funktioniert und funktionieren kann. Man hat ein paar starke Bilder aktuell, in dem Fall zum Beispiel die, dass in Russland dicke, fette Rauchwolken in den Himmel steigen. Wir sehen und hören auch einfache Menschen, die durch die ukrainischen Angriffe tatsächlich leiden, Schaden erlitten haben, wenn ich nur an die Angriffe auf Wildberries denke. Und wenn das öfter passiert, dann verschiebt sich ja die Wahrnehmung des Krieges, ne? Möglicherweise auch unabhängig davon, wie der tatsächliche Stand der Dinge ist.
Also da ist was dran, was Sie sagen. Aber ich glaube, man darf die Öffentlichkeit auch nicht unterschätzen. Es gibt die informierte Öffentlichkeit, und unsere Hörer und Hörerinnen, die zähle ich dazu. Natürlich gibt es in den Medien und gerade in den Internetmedien Leute, denen geht es um Schlagzeilen und Klicks auf ihren Internetseiten. Damit müssen wir leben. Umso mehr müssen wir uns aber auf sachkundige Medien und auch auf mehrere Quellen abstützen. Ja, wir haben 2 Jahre Ukraine-Krieg jetzt hinter uns, in denen von vielen ein düsteres Bild des Kriegsverlaufs für die Ukraine gezeichnet wurde in den Jahren 2024, 2025. Der tatsächliche Stand der Dinge war anders und wir haben das hier auch immer anders besprochen. Die Ukraine musste nach dem Fall von Avdiivka im Jahr 2024 im Südteil der Front zur Verzögerung übergehen, so nennen wir das militärisch, also Raum aufgeben, um eigene Kräfte zu schonen und Zeit zu gewinnen, bis sie die eigenen Waffen in ausreichender Zahl hatten, um systematisch den Kampf im Rücken der angreifenden russischen Armeen führen zu können. Und das tun sie seit etwa Sommer des letzten Jahres ganz systematisch und die Resultate werden nach und nach sichtbar. Durch dieses Vorgehen verloren sie zwar etwa 1% der Gesamtfläche der Ukraine, liegen jetzt wiederum bei etwa 20%, die die Russen besetzt haben, einschließlich der Krim. Aber gerade deshalb ist dieser Frontkorridor stabiler denn je und den Russen sind große Verluste zugefügt worden.
Okay, Herr Bühler, dann schauen wir mal auf den Boden, auf diesen Frontkorridor. Da, das klang ja bei Ihnen jetzt schon an, da verschiebt sich ja nach wie vor nichts wesentlich. Nichts zugunsten der Russen, aber auch nichts zugunsten der Ukraine.
Ja, es gibt aber trotzdem intensive Kämpfe, gemessen an der Zahl der Gefechte und auch den russischen Verlustzahlen. Der Schwerpunkt liegt nördlich von Bokrovsk. Die Russen haben nach wie vor die Absicht, aus diesem Raum nach Norden vorzustoßen, um den Festungsgürtel von Westen her zu umfassen. Also das ist seit Wochen unverändert. Geringe Geländegewinne gibt es aber nur entlang der Straße von Bachmut nach Sloviansk. Auch das hatten wir schon mal vor Wochen besprochen, dass der Angriff zielt Richtung Sloviansk, ist die nördliche Zange, um den Festungsgürtel eben auch aus dieser Richtung umfassen zu können. Die Vorstöße sind aber sehr klein und sind eher in Hunderten von Metern als in Kilometern zu messen. Für die Ukraine gibt es dagegen im Bereich Dnipropetrovsk in der Südukraine taktische Erfolge, die sich aber ebenfalls in geringen Geländegewinnen nur niederschlagen. Insgesamt kann man sagen, hält der Frontkorridor also und die Ukraine verteidigt erfolgreich.
Also ist auch Putin seinen Kriegszielen ja nicht wirklich näher gekommen. Aber jetzt muss ich nochmal auf Herrn Stubb zu sprechen kommen. Der hat ja für meinen Geschmack hier und da immer ein bisschen überschwänglich reagiert. Hat, ich glaube, vor 3 Wochen etwa gesagt, sowas wie die Ukraine hat den Krieg eigentlich schon gewonnen. Also wenn jetzt ein Nichtsieg der Russen, ein Nicht-Vorankommen der Russen, das Nicht-Erreichen der Kriegsziele der Russen schon ein Sieg der Ukraine ist, dann ja, könnte ich Herrn Stubbs Aussage nachvollziehen. Aber unter Sieg stelle ich mir dann schon was anderes vor.
Also vielleicht zunächst zu Präsident Stubb. Das ist nicht irgendein Politiker in Europa, der irgendwas sagt. Er ist Präsident Finnlands, ja, aber er ist gleichzeitig auch Oberbefehlshaber der finnischen Streitkräfte. Ich weiß von meinem finnischen Kollegen, dass er diese letztgenannte Aufgabe als Oberbefehlshaber sehr ernst nimmt und ständig von Militär und auch von den Geheimdiensten auf dem Laufenden gehalten wird. Er weiß also schon, wovon er spricht. Dann zum Wort Sieg. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass Putin seine Kriegsziele nicht erreicht. Und danach sieht es jetzt aus. Bis heute hat Putin kein einziges seiner Kriegsziele erreicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das könnte ich jetzt weiter ausführen, aber das ist jetzt nicht Gegenstand Ihrer Frage. Ich konzentriere mich auf Ihre Frage. Siegaussicht der Ukraine wäre also, dass die herrschende Klasse in Russland erkennt, dass die Kriegsziele nicht erreicht werden können und der Preis für die Fortsetzung des Krieges so hoch wäre, dass man besser von einer Verfolgung der Kriegsziele oder einer weiteren Verfolgung der Kriegsziele ablässt und die Armee zurückzieht. Dieser Punkt ist noch nicht erreicht, kann aber kommen. Sieg kann auch bedeuten, dass die Ukraine einen Waffenstillstand erreicht, den sie ja selbst vorgeschlagen hat, vor über einem Jahr bereits, der aber nur unter Zusage von Sicherheitsgarantien möglich wäre und der möglicherweise zur Folge hat, dass die Ukraine, wenn sie sich so entscheidet, temporär auf bereits russisch besetzte Gebiete verzichtet, aber ohne völkerrechtliche Anerkennung dieses Landraubs, um es mal beim Namen zu nennen. Letzter Punkt aus meiner Sicht, die Situation, die wir heute sehen, ist noch nicht so, dass sie unumkehrbar wäre. Der Gegner oder besser der Feind, also die russische Armee, hat ein Wort mitzureden. Deshalb sollten wir aufgrund der verbesserten Lage der Ukraine jetzt nicht in grenzenlosen Optimismus verfallen. All das, was wir heute sehen, ist nicht unumkehrbar. Die Russen haben nach wie vor Optionen. Vor allen Dingen haben sie die zahlenmäßig stärkere Armee hinsichtlich Personal und Material.
Aber bei der einen oder anderen Variante von Sieg, die Sie jetzt angeführt haben, stehen die Russen immer noch in der Ukraine. Sie haben so gleich gesagt, naja, die erste Variante wäre, dann ziehen die ihre Truppen zurück. Aber das ist ja nun, weiß ich nicht, sehr unwahrscheinlich. Kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, was heißt sehr unwahrscheinlich? Das kommt ja auf die Bedingungen an, die die Ukraine schaffen kann für die russische Armee. Und wenn die Bedingungen nicht mehr da sind für den Verbleib der russischen Truppen, da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich wieder zurückzuziehen. Und das gilt auch für die Insel Krim. Wenn die nicht mehr benutzbar ist, wenn der Schaden so groß ist, auch für die russische Armee, dann wird jeder verantwortliche Befehlshaber seine Truppen zurücknehmen, bevor sie komplett verloren sind.
Da schließen Sie es Putin mit ein unter dem Begriff jeder verantwortliche Befehlshaber.
Ja gut, das ist er ja nun auf der politischen Seite und Gerasimov auf der militärischen Seite. Wie sie sich entscheiden, das weiß ich natürlich nicht.
Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich verantwortlich ein bisschen anders interpretiert als Sie.
Okay.
Also Verantwortung in dem Sinne, dass er die Befehlsgewalt hat. Ne? Also ein verantwortlicher Politiker kann ja auch einer sein oder ein Befehlshaber, der dann die Lage entsprechend analysiert und dann im Interesse seiner Soldaten, im Interesse seines Landes tatsächlich handelt.
Ja, aber er muss schon verantwortlich sein dafür, sonst kann er ja nicht agieren. Mhm. Also ohne Verantwortungsbereich geht es ja nicht und so habe ich verantwortlich gemeint.
Okay, wir sind bei der aktuellen Lage, Herr Bühler. Die gegenseitigen Luftangriffe, welche operativen, welche strategischen sehen wir jetzt aktuell bei den Russen?
Also bei den strategischen Luftangriffen verzeichnen wir in den vergangenen 9 Tagen bzw. Nächten Drohnenangriffe mit 80 bis gut 200 Drohnen, dann Angriffe mit ballistischen Raketen von 7 bis 0 pro Tag. Und das an nur 4 Tagen von den 9 Tagen. Marschflugkörper 5 bis 1 pro Nacht. Also wenn man den Zeitraum seit dem letzten Podcast ansieht, ist das deutlich weniger als in den Wochen vorher.
Und würde man jetzt genau Buch führen über die ganzen Angriffe, dann könnte man ja sich ja zwischenzeitlich immer mal wieder auch in wirklichen Trend über einen längeren Zeitraum ausmachen. Wenn man sich das alles nicht aufschreibt, dann ist es schwer. Aber nun haben wir mit Ihnen jemand, der ziemlich genau Buch führt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Klatten Sie da mittlerweile haben. Sehen Sie denn bei den russischen Angriffen definitiv Trends?
Also ich sehe auf jeden Fall Konstanten. Und das Ziel, nämlich die Zermürbung der ukrainischen Bevölkerung, um gleichzeitig auch die Kriegsmüdigkeit bei den Unterstützerstaaten im Westen zu fördern. Deshalb liegt der Schwerpunkt nach wie vor bei den zivilen Zielen. Zuweilen wird auch ein militärisches Ziel getroffen, wie zum Beispiel eine Rüstungsmesse jetzt neulich im Großraum Kiew bei Butscha. Bei diesem Angriff hat es mindestens 10 Tote und rund 70 Verletzte gegeben. Aber auch das ist eine Konstante. Also vereinzelte Angriffe auf militärische Ziele hat es immer wieder gegeben. Aber Sie haben nach Trends gefragt. Es werden definitiv weniger Drohnen pro Tag eingesetzt. Und dieser Trend hält an. An der Produktion kann es nicht liegen, sodass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es logistische Probleme sind, wahrscheinlich auch die Zahl der Abschussplätze, die jetzt zunehmend auch unter Feuer der Ukrainer kommen, die spielen da auch eine Rolle. Aber es ist nicht die Produktion selbst. Es gibt einen weiteren Trend seit einigen Wochen, es werden auch weniger Marschflugkörper eingesetzt. Dann, jetzt hatte ich gesprochen von Trends, jetzt würde ich mal ein paar Augenblickseindrücke nennen wollen, die erst über längere Zeit anhalten müssen, um sie dann als Trend bestätigen zu können. Also ballistische Raketen, da gibt es eine abnehmende Tendenz, gemessen an der absoluten Zahl, wie auch an der Anzahl von Tagen, an denen sie eingesetzt werden. Es ist also in den letzten Tagen keinesfalls so, dass die russische Armee vermehrt ballistische Raketen einsetzt. Aber wie gesagt, das ist ein Augenblickseindruck, der sich jederzeit ändern kann. Es kann also sein, dass Russland ballistische Raketen aufspart, um sie dann in einem massiven Angriff in den nächsten Tagen einzusetzen. In jedem Fall scheint es so zu sein, dass Russland mit diesen entscheidenden Flugkörpern, die mit kurzen Zeitspannen auf die Ukraine geschickt werden können, sparsam umgehen muss.
Okay, dann schauen wir mal auf die Angriffe der Ukraine. Wie sieht es da mit den operativen und strategischen aus?
Also bei den strategischen Angriffen über weite Entfernungen bis zu 2500 Kilometern mit Drohnen, da ist nach wie vor der Schwerpunkt bei der Ölindustrie. Es sind getroffen worden Raffinerien in Baschkorostan, 1300 Kilometer von der Ukraine entfernt, eine Raffinerie in Tyumen, eine Raffinerie in Krasnodar, dann eine kleinere Raffinerie südöstlich von Moskau, dazu Öldepots und mehrere Pumpstationen von Ölpipelines. Zweiter Schwerpunkt Schiffe im Asowschen Meer mit über einem Dutzend pro Nacht in den letzten Tagen. Ausgewählte Rüstungsbetriebe, diesmal der Betrieb Aviatek in Kirovo. Das liegt 1200 Kilometer weg von der Ukraine. Dort werden Raketenbauteile hergestellt. Dann Wildberry, hatten Sie vorhin genannt, der große Online-Händler. Dort sind mehrere große Lager, unter anderem Moskau, St. Petersburg, Jekaterinenburg, heute Nacht in Ryazan getroffen worden. Bei den operativen Luftangriffen, also mit kürzerer Reichweite bis zu etwa 200, 250 Kilometer, liegt der Schwerpunkt nach wie vor bei Flugabwehrstellungen, Radarstellungen, Brücken, Versorgungseinrichtungen, Betriebsstoffdepots, Drohnenlager, Schiffe dann, die Betriebsstoff und andere Güter zur Krim transportieren sollen, weil die Landverbindungen zur Krim noch gefährlicher sind. Dort werden Angriffe auf Transporte mit Drohnen geführt, auf den Versorgungsstraßen Richtung Krim, aber auch auf den Versorgungsstraßen in den anderen besetzten Gebieten. Umspannwerke, die getroffen werden, um auch die russische Armee vom Strom abzuschneiden. Das ist ein militärischer Zweck dieser Angriffe, weil gerade logistische Einrichtungen, aber auch Radareinrichtungen und dergleichen natürlich viel Strom brauchen. Die Russen haben sicher auch Aggregate, Dieselaggregate, aber Diesel ist auch knapp, sodass sie in irgendeiner Art und Weise sich Strom verschaffen müssen. Diese Abregelung der Truppenteile, der russischen Truppenteile an der Front, zeigt mittlerweile Wirkung auf die Versorgungslage auch an der Front. Das wissen wir aus Berichten von russischen Militärbloggern in erster Linie. Und das ist sicher einer der Faktoren, warum sich die Offensive der Russen trotz materieller und personeller Überlegenheit nicht auswirkt.
Ich will mir nochmal diese Angriffe auf den Online-Händler Wildberries rausgreifen, Herr Bühler. Warum hat man die offenbar aktuell zu einem Schwerpunkt gemacht bei den Angriffen?
Naja, weil dieser Online-Händler eine Umschlagstation ist für Dual-Use-Güter, also die militärisch wie auch zivil genutzt werden können. In erster Linie geht es auch um Elektronikbauteile. Und dann geht es auch um Ausrüstung der russischen Armee, die sich die Soldaten dort kaufen können, bis hin zu Wärmebildgeräten oder Nachtsichtgeräten insgesamt und persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Die Firma wirbt auch damit auf ihrem Online-Kanal, dass diese Gegenstände alle im Krieg erprobt worden sind. Also es ist ein Ausrüster der russischen Armee, aber natürlich auch eine zivile Plattform, das stimmt.
Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man sich da nicht möglicherweise auf einem ziemlich schmalen Grat bewegt. Also zwischen Angriffen, die vom Völkerrecht gedeckt sind und solchen, die das Völkerrecht eigentlich verbietet. Ein schmaler Grat zwischen legitimen Zielen und solchen, die eben nicht legitim sind. Warum sage ich das so? Weil klar werden dort möglicherweise auch irgendwelche Elektronikbauteile vertrieben. Klar kaufen Soldaten dort vielleicht auch irgendwelche Ausrüstung. Aber wird Wildberries damit wirklich gleich zu einem legitimen Ziel? Also dort kauft der russische Staat ja sicher keine Dinge, die der fürs Zusammenschrauben der Iskander-Raketen braucht. Oder anderes Argument, Soldaten, auch russische Soldaten, müssen natürlich essen, trinken, aber damit wird doch nicht jeder Lebensmittelhändler und jeder Bäcker, bei dem sich die Russen versorgen, automatisch zum legitimen Ziel.
Naja, letztes Beispiel, das ist jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber wenn ich Wildberry mir anschaue und wenn ich mir anschaue, was die Ukrainer dazu sagen, was über Wildberry bekannt ist, dann ist es schon so, dass dort Dual-Use-Güter vertrieben werden, dass Ausrüstungsgegenstände verkauft werden, dass Werbung auch gemacht wird für kriegserprobte Gegenstände. Und natürlich ist es nicht so, dass der russische Staat dort einkauft, aber russische Firmen kaufen dort ein. Elektronikbauteile, die sanktioniert sind, Dual-Use-Produkte, die sie brauchen für ihre Fertigung. Das ist alles im Portfolio da von Wildberry mit enthalten. Das Zweite, was ich anbringen wollte, ist, ich weiß, dass seit Jahren, seit Beginn der Vollinvasion, eine ganz glasklare Weisung existiert für die Ukrainer, keine zivilen Ziele anzugreifen. Wir beteiligen uns nicht an einem Krieg, der völkerrechtswidrig ist, sondern wir verteidigen die Ukraine mit den Mitteln, mit denen wir die Ukraine verteidigen dürfen, gemäß Völkerrecht. Und von daher schließe ich aus, dass sich hier eine Policy-Änderung ergeben hat. Es ist schon so, und das nehme ich den Ukrainern auch ab, dass die Firma, das weiß man ja auch aus anderen Quellen, dass die Firma Dual-Use-Güter vertreibt und deshalb auch zum legitimen Ziel geworden ist.
Aber es gibt ja bestimmt noch viele andere Firmen oder viele andere Einrichtungen, die durchaus legitime Ziele wären, die man nicht angreift oder bislang nicht angegriffen hat. Könnte es nicht möglicherweise auch ein Ziel der Ukraine sein, diesen Krieg eben ganz tief in die russische Gesellschaft zu tragen, also die Menschen dort quasi wachzurütteln und ihnen zu zeigen, also hey, da ist was, für das ihr euch interessieren müsst. Das ist das eine. Und das zweite könnte doch sein, dass man auch Bilder in die Welt trägt, die die Ukraine durchaus stark erscheinen lassen. Also dass der ein oder andere Soldat vielleicht ein Nachtsichtgerät bei Wildberries gekauft hat, überzeugt mich jetzt immer noch nicht wirklich.
Ja gut, das ist natürlich ein anderer Sachverhalt, den Sie jetzt dort aufrufen. Die brennenden Lagerhäuser von Wildberry, dass die um die Welt gehen, das sieht ja auch dramatisch aus. Die Rauchsäulen, Flammensäulen, die sind ja Kilometer hoch und überragen die zerstörten Fabriken, solange bis sie ausgebrannt sind. Dass da ein Nebeneffekt damit erreicht wird, das ist ja keine Frage. Das ist aber, stellt aber nicht in Frage die Politik, die sie betreiben, indem sie glasklar entlang des Völkerrechts operieren.
Okay, dann kurz nochmal zu den Waffen der Ukrainer gefragt. Das sind ja nach wie vor meist Drohnen, die dann auch schon mal 2000 Kilometer oder mehr ins russische Landesinnere fliegen können. Wie sieht es denn mit den anderen Entwicklungen aus? Also Flamingo, Marschflugkörper zum Beispiel oder ballistische Raketen, an denen arbeitet die Ukraine ja auch. Aber gab es hier mittlerweile auch mehr als diesen einen Testangriff vor ein paar Wochen?
Lassen wir zu den Drohnen vielleicht eine Vorbemerkung machen. Wir haben ja lange nicht über die technischen Details gesprochen bei den Drohnen. Die eingesetzten Drohnen, das sind Drohnen vom Typ FP1 und FP2. Das sind Langstreckendrohnen, FP1 mittlerweile mit 3400 Kilometer Reichweite, allerdings nur im sehr kleinen Gefechtskopf mit 60 Kilogramm aufgrund der Entfernung und der Zuladung, die sie brauchen an Treibstoff über diese weiten Entfernungen. Und die andere Drohne, die erreicht nur 700 Kilometer, allerdings auch mit einem größeren Gefechtskopf, nämlich 200 Kilo. Die Angaben des Herstellers, Firepoint heißt die Firma, die sind gerade herausgegeben worden im Juli, ganz aktuell. 2023 waren es noch 200 Stück. Das hat sich gesteigert, 24, 25 auf 3.500 bzw. 22.000 im Jahr 2025. Das Ziel für 2026 sind 100.000, die dort hergestellt werden sollen. Wie viel davon eingesetzt werden, das wissen wir nicht sehr genau. Die Ukrainer geben dazu keine Details. Aber russischen Quellen kann man entnehmen, dass es Hunderte von Drohnen pro Nacht sind. Was nun die anderen Waffen, die Marschflugkörper angeht, die Flamingos oder FP5, auch von der gleichen Firma, da hat dieser Flamingo eine Reichweite von etwa 1800 Kilometer. Er wurde seit 2025 im Sommer einige Dutzend Male eingesetzt. Häufig wurde er abgeschossen oder hat sein Ziel nicht erreicht. Das meinte ich neulich, als ich von Testbetrieb sprach. Die Entwicklung war und ist auch noch nicht abgeschlossen, sondern die Entwicklung läuft praktisch während der Einsätze und nach Auswertung der Einsätze immer weiter. Aber das Einsatzprofil, und deshalb haben Sie ja recht, das ändert sich gerade. Jeweils mehrere Flamingos wurden nun gegen drei Rüstungsbetriebe in Russland eingesetzt. Zuletzt eben in Kirovo, das hatte ich gerade vorhin genannt, 1200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Der Betrieb, der Raketenbauteile herstellt, der ist durch Flamingos angegriffen worden, durch mehrere. Und es hat schwere Schäden innerhalb der Fabrik gegeben. Nach jüngsten Herstellerangaben ist die Firma Firepoint in der Lage, pro Monat 100 Flamingo-Marschflugkörper herzustellen. Das gibt der Ukraine eine Möglichkeit, diese strategischen Luftangriffe auf die Rüstungsindustrie weiter zu intensivieren in der Zukunft.
Okay, dann sind wir durch für diese Folge. Tut uns leid, dass es heute ein bisschen kürzer geworden ist. Ich hatte ja eingangs die Gründe genannt. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann sprechen wir nochmal über die personellen Veränderungen an der Armeespitze in der Ukraine. Vielen Dank, soweit für heute.
Ja, gerne, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.